Danke, Herr Jesus, für diese Zusage, dass du uns liebst. Danke, Herr Jesus, dass dein Wort Verlass ist. Danke, Herr Jesus, dass wir dir trauen dürfen und dass du uns hilfst, auch dass unser Leben gelingt. Herr, dass wir nicht stecken bleiben in Gebundenheit und dass wir uns auch nicht verführen lassen in Dinge, die uns von dir wegtreiben. Danke, Herr, dass du heute Morgen uns dein Wort gibst, dass es reichlich Segen bringt, dass es läuft und dich verherrlicht und wir sehen dürfen, dass dein Geist unter uns wirkt. Herr, wir erwarten dein Reden und öffnen unsere Herzen, unser Herz, unser Ohr, um dich zu verstehen. Amen. Kennt ihr das Sprichwort? Unter jedem Dach wohnt ein Ach. Da gibt's noch ein paar, die das kennen. Unter jedem Dach wohnt ein Ach. Bedeutet so viel wie in jeder Familie, überall, wo es Häuser gibt, gibt es auch ein Ach. Ein Ach in dem Sinne, dass es ausdrückt, ach du liebe Zeit. Ach Herrje, hätte ich nicht von ihm gedacht. Ach Herr, warum? Und wie auch immer, da gibt es ein Ach, weil in Beziehungen und alles, was mit guten Beziehungen und segensreichen Beziehungen zu tun hat, versucht der Feind Gottes, der Teufel, reinzuschießen, zu zerstören, weil genau das ist das, was er nicht will. Und es gibt da Angriffe, gerade in Beziehungen. Es gibt von außen Angriffe und von innen. Also von außen können sein, dass ein Todesfall passiert, dass Verlust passiert, dass Finanzprobleme kommen, Unfälle kommen oder auch Behinderungen, wie auch immer. Aber diese Einflüsse von außen können auch Gemeinschaften aufrütteln und sagen, jetzt erst recht, wir schaffen das gemeinsam, wir halten fest, wir bleiben dran. Was sicherlich noch gefährlicher ist, sind Angriffe von innen. Dort, wo in einer Gemeinschaft Spannungen sind, wo Druck entsteht, wo letzten Endes Nachlässigkeit auch in Beziehungen stattfindet, falsche Prioritäten gesetzt werden, Missbrauch stattfindet, Bitterkeit, Unvergebenheit und so weiter, wo sich das breit macht, da sind wirklich elementare Beziehungsprobleme da. Und grundsätzlich sind es auch Beziehungssünden untereinander, dass man miteinander nicht weiterkommt. Wenn Eltern auf einmal Dinge tun, die nicht mehr dem Wort Gottes entsprechen, wenn sie Dummheiten machen, wenn sie an der Stelle sich Freiheiten nehmen, die sie nicht in Freiheit führen, sondern in Gebundenheit. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Oder Kinder in Rebellion verfallen. Manchmal nennt man das ja auch Pubertät. Wenn Verweigerungen da sind, wenn man sich einfach mal anders verhält und mal aufbegehrt. Solche Probleme von innen, die sind wirklich nicht so leicht. Unaufhaltsam versucht der Feind reinzuwirken in gute Beziehungen und versucht sie zu zerstören. Das beginnt dann mit der Gedankenwelt logischerweise. Man fängt an, sich zu täuschen, man bekommt Dinge vorgehalten und spinnt sich auch seine Gedanken weiter und kommt aus den Spiralen gar nicht mehr raus. Und Sünde, Dinge, die zerstörerisch sind, haben immer Folgen. Sündigen und Sünde ist keine Privatsache. Das ist nicht etwas, wo halt eben nur zwischen mir und Gott im Weg steht, sondern es hat immer Auswirkungen nach außen und es zerstört immer auch Beziehungen untereinander. Hosea 8, Vers 7 sagt, wer Wind sät, der wird Sturm ernten. Wo etwas klein anfängt, man das nicht beachtet, da wird etwas Größeres dann entstehen. Und auch dort, wo Gott Gnade reinschenkt, über Sünde, über Dinge, Vergebung schenkt, da bleiben oft Folgen, die auszuhalten sind. Wenn man ein Leben lang seinen Körper missbraucht durch Alkohol und trinkt und säuft und man sich bekehrt und Gott auch die Sünde wegnimmt, heißt es nicht, dass man danach gleich so jung und frisch ist wie jemand, der noch nie getrunken hat. Wenn man Ehebruch tut und auch an der Stelle wieder zueinander findet und man sich vergibt gegenseitig, braucht es dennoch Zeit des Wachsens wieder, um dieses Vertrauen aufzubauen, aufeinander zugehen zu können. Wenn man Finanzen missbraucht und nicht klarkommt, sich in den Ruin treibt und auch von Gott oder von anderen Vergebung dafür bekommt, dann heißt es nicht, dass man dann gleich schuldenfrei ist und wieder im Geld schwimmt, sondern auch da gibt es Folgen, die getragen werden müssen. Sehr oft zumindest. Ich habe heute einen Bibeltext aus dem Alten Testament, wo so etwas passiert ist. Jemanden, wo man das nicht gedacht hätte. Jemand, der eigentlich schon viel Erfahrung hatte, aber selbst diesen Mann hat die Sünde beschlichen. Und wir möchten heute mal 2. Samuel Kapitel 12 miteinander anschauen. 2. Samuel Kapitel 12. Wer eine Bibel hat, kann das schon mal aufschlagen. Und ich würde gerne so einen Zweiteiler machen aus der Predigt. Also nächsten Sonntag wird es dann weitergehen an 13 oder 14, je nachdem, wie weit wir kommen. Aber da geht es um den König David. Der König David, der hatte eine Zeit gehabt, in dem es ihm sehr gut ging. Er hat in den jungen Jahren, war er bekannt als ein Streiter für den Herrn. Heldentaten hat er gebracht und im Alter ist er in schwierigere Situationen gekommen. Wenn wir so an den David denken, in den jungen und in den älteren Jahren, dann gibt es zwei Namen, die in seiner Biografie eine ganz große Rolle gespielt haben. Der erste Name ist Goliath. Den hat er erlegt, dadurch wurde er berühmt. Das war eine Heldentat sondergleichens. In der Zeit, als er jung war, hat er auf sein Inneres geschaut. Auf das Innere. Da stand ein Goliath vor ihm und er hat Gott vertraut. Da kam einer mit Speer und Schwert auf ihn zu und er wusste, Gott ist auf seiner Seite. Da kam er von dem Platz weg, wo er mit der Harfe gespielt hat, Gott gelobt hat, wo er gesehen hat, hier gibt's einen in mir, der ist größer als alles um mich herum. Und dann gab es eine zweite Zeit. Da gibt es auch einen ganz berühmten Namen. Wenn man den noch nicht gehört hat, ist nicht schlimm. Man soll die Geschichte aber mal lesen, weil es ist mega spannend und es sagt uns ganz viel für unser Leben auch. Das ist die Batseba. Im zweiten Teil. Da steht er dann so auf seinem Balkon, sein Heer kämpft gegen die Ammoniter, ist ausgezogen und er ist zu Hause auf dem Balkon und schaut sich so über seine Stadt Zion, über Jerusalem, schaut er entlang und sieht eine Frau. Und eine Frau, die ihm gefällt. Und eine Frau, die enorm hübsch sein musste, dass man auf eine gewisse Entfernung da auf einmal schon Begierden hat. Und dieser ganz andere Goliath, der da kommt und seine Augen und Gedanken auf einmal verändert, dass er nicht mehr von innen nach außen lebt, sondern von außen nach innen lebt. Es war nicht mehr wie bei Goliath der Einfluss von außen, der ihn nicht umhauen konnte. Also ich muss sagen, wenn du dann mal hochschaust bei so einem Riesen, gegen den kämpfen sollst, müsste man eigentlich wirklich Respekt haben und sagen, hey, das ist nichts für mich. Aber wenn du von innen nach außen lebst, wenn der Geist Gottes in deinem Herzen wohnt und du weißt, es ist jemand in mir, der ist stärker, der ist größer, mit dem schaffe ich das. Das ist ein anderer Ansatz. Aber wenn du von außen nach innen lebst, wenn das, was deine Augen begehren, das, was dich auf einmal beeinflussen möchte und du den Mann einlädst an der Stelle, dann verändert sich dein Leben gewaltig. Und David war auch damals ja schon ein wirklich bewährter Mann, ein weiser König. Er hat viele Prüfungen bestanden, er war ein wahrer Freund. Er war jemand, auf den man sich verlassen konnte, ein echt treuer Gefährte, ein mutiger Leiter, der eine Horde von, ich sag mal, Gesetzlosen angeführt hat, der es verstanden hat, Menschen zusammenzuführen, die ihm vertraut haben, die nichts mehr zu verlieren hatten. Wenn man mit so Männern unterwegs ist, muss man eigentlich ständig auf seinen eigenen Kopf aufpassen. Aber er hat Leute um sich scharen können, die ihm treu waren bis in den Tod. Er war ein starker Politiker. Und dennoch fällt er mit all diesen Eigenschaften auf einmal so tief. Wie kann das denn sein? Als junger Mann wusste er, wenn er dem Goliath als David gegenübersteht, er hat einen Gott, der ihn hört, der ihn beschützt, der ihn sieht, der mit ihm ist. Auf das hat er sich verlassen. Deshalb ist er in den Kampf gezogen. Und nun, als er auf seinem Balkon steht, vergisst er gänzlich, dass er einen Gott hat, der ihn hört und der ihn sieht und der mit ihm ist. Weil er von anderen Dingen beeinflusst ist und sich beeinflussen lässt. Von außen nach innen fängt er an zu leben und das ist eine große Gefahr. Die prägenden Einflüsse aus seiner Jugend, das, was ihn so stark gemacht hat damals, das hat ihn verändert. Und ich habe gedacht, wie sieht es bei mir, wie sieht es bei uns aus? Leben wir denn von innen nach außen oder von außen nach innen? Wie lebst du da? Was bestimmt dich? Was beherrscht dich? Von was lässt du dich führen? Was prägt dich? Ist es das, was der Geist Gottes in dein Herz reinspricht oder ist es von außen das, was du begehrst, was deine Augen dir zeigen? Was für eine Tragik, wenn wir das in so bewährter Zeit wie ein David auf einmal verdrehen, obwohl wir es besser wussten. David hat an der Stelle nämlich zwei Sünden getan. Er hat zum einen Ehebruch getan, das war damals eine Todsünde. Und als zweites hat er den Uriah, also den Mann von seiner Geliebten, auch noch dafür gesorgt, dass er stirbt, getötet wird. Steht in der Bibel ganz klar, dass er gemordet hat. Und an der Geschichte, da steht er und dann geht's los in Vers 1 in 2. Samuel 12. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich muss dir was erzählen. Ein Reicher und ein armer Mann lebten in demselben Dorf. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts als nur ein kleines Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar an seinem Tisch sitzen, von seinem Teller essen und seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinem Arm. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht übers Herz, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf, so wahr der Herr lebt. Dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos genommen hat. David war Richter, er war König, er kannte das Gesetz und spricht an der Stelle sein eigenes Todesurteil. Der Prophet Nathan sagt dann, du bist der Mann. Du bist der Mann. An der Stelle schlagen wir das dunkelste Kapitel in Davids Leben auf und an der Stelle zerbricht auch David. Er fällt auf seine Knie und bekennt seine Sünden und sagt dann Vers 13, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Er hat das Todesurteil ausgesprochen, hat gesagt, der Mann muss sterben. Und im nächsten Satz bekommt er die Gnade Gottes zugesprochen und sagt, du musst nicht sterben. Es muss ein anderer sterben. Der Sohn musste dann sterben. Aber zu David wurde gesagt, du musst nicht sterben. Wie wäre es vielleicht gewesen, wenn er nicht ein Jahr gewartet hätte, in dieser Sünde sie zu bekennen? Ich meine, in der ganzen Zeit ist ein Kind herangewachsen, ist geboren worden. Wie alt genau weiß man nicht, aber wir wissen heute, dass es in der Regel 9 Monate sind, die mindestens vergangen sind in all der Zeit. Also circa rund ein Jahr, schätze ich mal, hat er gedacht, es hat keiner gehört, keiner gesehen und keiner bemerkt. Und wenn er Zweifel hatte, hat er gedacht, zumindest kann mir keiner. Ich bin ja König. Und Gott hat ziemlich lange gewartet an der Stelle. Auch auf David gewartet. Und David empfängt Vergebung und ich glaube auch, weil er aufrichtig Buße tut. Er muss zwar nicht sterben, aber wie eingangs schon gesagt, Sünde hat auch immer Konsequenzen. Er findet damals schon Gnade im Alten Testament und das ist was ganz Großartiges, dass Gott seinem David, ein Mann, der trotz dieser Dinge zu einem Mann nach dem Herzen Gottes benannt wurde. Trotz dieser Dinge. Und dann heißt es Vers 10 und 12, nun soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will es tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Und nun kommt sein Haus, nachdem dieser Gast, wie es Nathan in der Geschichte über das Schaf gesagt hat, in das Haus von David eingeladen wurde, in das Fadenkreuz des Feindes. Er konnte schießen auf Beziehungen, auf die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, auf die Beziehung zwischen den Geschwistern untereinander. Und da ging es dann richtig heiß her. Die Folge von Sünde ist letztlich immer Schmerz und am Ende der Tod. Das sagt uns auch schon das Neue Testament im Römerbrief. Die Sünde gebiert den Tod. Wenn wir sündigen, wie gesagt, ist es nicht eine Privatsache. Es ist nicht eine Sache, die eben nur für mich ist oder ich allein oft mit Gott ausmache, sondern wo es um Beziehungen geht, da sind andere mit betroffen. Sexuelle Sünden, Begierde, Neid, Habgier, Bitterkeit, Passivität, auch nichts zu machen, es einfach laufen zu lassen. All das sind Dinge, wo wir Menschen andere mit reinziehen. Und die Sünde hat Folgen. Auch dort, wo Vergebung stattfindet, muss man oft mit dem dann klarkommen. Und das Gute dabei ist, aber Gott hilft. Er hilft dir und er hilft mir. Das ist nicht der Schlusspunkt, sondern das ist seine Gnade. Er gibt dir Kraft, wie er dem David Kraft gegeben hat. Und er lässt dich nicht fallen, wie er David nicht fallen hat lassen. Nathan sagt zu David, doch wegen deiner Taten spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Eine Folge, die Gott dann über dem Leben von David ausspricht. Und wenn man da weiterliest, das kann man gerne mal tun, auch vor der nächsten Woche, sieht man, dass es nicht beim letzten Tod oder Mord bleibt. Von außen nach innen zu leben, wird Sturm bringen auf den Wind hin. Nathan geht an der Stelle heim und David geht ins Gebet. Ich finde, dass er hier einen Reifenschritt tut. Er hätte auch sagen können, es ist eh gelaufen, was soll ich jetzt noch? Aber David hat in seinem Herzen eine Beziehung zu Gott, dass er denkt, ich versuche noch alles, was ich kann, um ihn umzustimmen. Und 7 Tage, 7 Nächte nimmt er sich Zeit. Er liegt nachts auf dem Boden, ausgestreckt vor Gott. Und da ist die Frage, was hat er gedacht? Was hat er gefühlt? Weißt du, was er gedacht hat, was er gefühlt hat? Ich weiß es. Weil David in dem Tiefpunkt wieder seine Harfe gefunden hat. Er hat an der Stelle den Psalm 51 geschrieben. Da heißt es, einen Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Und er sagt dann, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor dir. Er beschönigt nichts. Sagt an keiner Stelle, ja, und warum war die auf dem Balkon und warum hat die sich da gebadet und warum? Er sagt nichts von allem. Es ging bei ihm nur um das, was er getan hat. Ich, Herr, 5-mal sagt er das, später nochmal, 6. Mal in einem Psalm. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust zu mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, einen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich denke, an der Stelle hat er an Saul gedacht, weil er gesehen hat, wie sein Vorgänger als König den Geist Gottes verloren hat und wie er endete. Und er betet weiter, erfreu mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dieser Geist Gottes, der Heilige Geist in ihm, wusste er, der macht den Unterschied. Der war damals da, als er gegen den Goliath gekämpft hat und er braucht ihn auch jetzt im Tiefpunkt seines Lebens. Nach was streckst du dich aus, wenn du völlig am Ende bist? Donnerst du dich mit Alkohol zu oder setzt dich vor den Computer? Oder findest du wie David die Harfe wieder? An dem Punkt anzusetzen, wo du weißt, in deinem Leben sind Ströme des Segens geflossen. Und du gehst an die Quelle zurück und du sagst, Herr, hier bin ich. Nimm die Missetat von mir, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, einen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Es geht dann noch weiter, aber hier hat David zu dem zurückgefunden, wo er wusste, an dieser Quelle wird er immer wieder Stärkung bekommen. Da kann er immer wieder andocken. Und er fängt an, wieder von innen nach außen zu leben. Er schaut mehr nach Gott. Er fragt nach dem, was Gott ihm schon an Wahrheit, Weisheit gegeben hat und möchte sich nach dem ausrichten. Als er nachher dann merkt, dass nach 7 Tagen die Diener um ihn rumtuscheln und von denen hatte jeder enorm Angst, es ihm zu sagen. Wenn er jetzt erfährt, dass sein Sohn gestorben ist, wird er völlig austicken. Wer opfert sich von euch? Wer sagt es ihm? Ich will es nicht. Ziehen wir ein Stöckchen. Machen wir los. Wie sie so rumtuscheln, merkt es David und fragt, ist er gestorben? Und einer fängt dann an, schluckt nochmal und nickt und sagt ja. Und David rastet nicht aus, weil er kommt von Gott. Er kommt von einer Zeit mit ihm. Er zieht sich an, er badet sich und wäscht sich, geht zu seiner Frau und tröstet sie. Sie war ja noch gar nicht auf dem Plan die ganze Zeit, wenn eine Mutter ihr Kind verliert. Macht es was mit ihr. Er tröstet sie und danach geht er wieder in den Tempel und betet Gott an. Im Tiefpunkt von Davids Leben sucht er die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das Beste, was er tun kann. Indem er Gott wieder anbetet, akzeptiert er auch dieses Nein Gottes auf sein Schreien. Er nimmt es an und sagt, ja, Herr, so ist es nun. Ich merke an den Stellen bei mir oft im Leben, dass ich damit viel Mühe habe. Wenn Gott dann dieses Nein sagt, dann fange ich gern an zu diskutieren. Ja, aber Herr, und er nimmt es hier an. Er wirkt stabil, er wirkt wieder weise und er macht das Beste, was er in dieser Situation tun kann. Solange er Hoffnung hatte, hat er darum gekämpft, dass Gott vielleicht sein Gericht nochmal ändert. Als es gefallen war, steht er auf und geht zu Gott und geht mit Gott weiter. Das ist eine geistliche Größe. Die Diener konnten es gar nicht verstehen. Die haben gesagt, ja wie, als es noch gelebt hat, dann tust du Fasten und alles Mögliche. Und jetzt ist aber tot, jetzt wäre doch die Zeit, sagte nee. Ich kann es nicht zurückholen, sagt er. Aber ich kann zu ihm hingehen oder ich werde zu ihm hingehen. Das ist übrigens eine Stelle, gerade an der manche Fragen haben, wenn Kinder sterben. Ein Punkt, wo man sagt, ja, und was ist jetzt mit dem Kind? Was ist mit dem Baby? Kommt es in den Himmel? Kommt es nicht in den Himmel? Wo ist es denn? Wenn wir hier David anschauen, der seinen Gott, der auch mein Gott ist, der ihn kannte, er wusste, ich kann nicht mehr ihn zu mir holen, aber wenn ich sterbe, werde ich zu ihm gehen. Ich finde es eine starke Gewissheit und teile das mit David, dass ich wissen darf, wenn ein Kind auch stirbt, ich kann es nicht mehr hierher holen zu mir, aber wenn ich sterbe, werde ich zu ihm kommen. Und David fällt nicht in Selbstmitleid, obwohl er sowas auch konnte. Er war nicht hoffnungslos und gibt nicht auf in seinem Leid, sondern er steht auf. Und das finde ich stark und denke, dass uns, auch wenn wir in das Fadenkreuz des Feindes kommen, auch in Beziehungen stehen, die herausgefordert sind, wo vielleicht Vergebung dran ist, dass du weißt, Gott lässt dich trotz diesen Situationen nicht los. Er hält an dir fest und an mir fest. Und er gibt dir, auch gerade wo wir Buße tun und an der Stelle, wo wir um Vergebung bitten, gibt er eine Perspektive. Und diesen Segen über dem Haus Davids hat er deshalb nicht zurückgenommen. Er hat gesagt, also jetzt hast du es total vergeigt. Mit dir kann man gar nichts anfangen. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Sondern gerade solange wir Menschen sind, ist diese Gefahr immer da, dass wir Fehltritte tun. Und dass wir auf einmal von außen nach innen leben. Dass uns das stärker beeinflusst, was wir sehen, als das, was in unser Herz, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und zum Schluss möchte ich uns auch fragen an der Stelle, gibt es in deinem Leben heimliche Sünden? Dinge, die du, im Bild gesprochen, schon 9 Monate versteckst. Warte doch nicht darauf, bis Gott einen Nathan schicken muss, sondern komm zu ihm, sprich es aus. Und wenn schon ein David da Gnade empfangen darf auf einer doppelten Todsünde, darfst auch du mit seiner Gnade rechnen. Wenn du vielleicht in deinem Leben die Harfe weggelegt hast und dir dieser Lobpreis im Hals stecken bleibt, such sie neu auf. Stimm die Lieder an, die dich in der Zeit, in der du Gott erlebt hast, ihn so nahe gebracht hat. Gott wird dir begegnen. Das hat er verheißen. Wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen. Du wirst ihn finden. Wenn du dich an der falschen Stelle in deinem Leben zurückziehst, ich sag mal, um Freiräume zu schaffen, wie es ein David getan hat, kannst du schnell in die Gefahr kommen, in Sünde zu fallen. Beschäftige dich mit dem Tempel des Herrn. Dort ist ein heiliger Schutz. Dort wird dein Leben Segen bekommen. Wenn der Geist Gottes dir deine Situation jetzt aufdeckt, reagiere drauf, denn heute spricht er aus, es ist Zeit der Gnade und meine Gnade gilt dir. Jesus streckt seine Hand aus. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Wort auch, wo recht viel Turbulentes zu lesen war und viele Dinge uns auch in Trauer stürzen, wenn wir es über andere hören. Herr, du einen Finger auf unser Leben legst, wo wir selber erkennen und durch deinen Geist klar wissen dürfen, was du von uns möchtest als nächsten Schritt. Herr, dass Beziehungen wirklich ins Reine kommen, dass der Feind, wenn wir ins Fadenkreuz genommen wurden, nicht siegen kann, sondern unter deiner Kraft und durch deinen Geist weichen muss. Ja, Jesus, und dass wir ganz bewusst und stark neu von innen nach außen leben. Dass das, was dein Wort in uns hineingelegt hat, das, was dein Geist uns an Erkenntnis geschenkt hat, auch durch unser Tun, durch unser Wollen zum Vollbringen kommt. Und ich möchte einfach reinfragen an der Stelle auch, ob jemand da ist, der heute sagt, ich wünsche mir Gebet. Ich möchte an der Stelle nicht einfach so nach Hause gehen. Da möchten wir als Gebetsteam, als Segnungsteam die Chance anbieten, es bei Jesus abzulegen. Es ist tatsächlich so, wie es auch David getan hat, der in den Tempel ging. Dass dort, wo wir uns an Gott wenden, dass er dich hört, dass er dich sieht. Und eines weiß ich ganz sicher und habe das selber auch erlebt, auch wenn Sünde mal Folgen hat, die Last der Sünde nimmt dir Gott ganz ab. Denn das hat Jesus gesagt, dass er es getragen hat. Er macht dich rein. Er stellt dich auch wieder ganz her. Das Angebot gilt dir und wer da möchte, darf auch hinten auf die Segnungshelfer zugehen, die hinten stehen und bereit sind. Vielleicht ist auch jemand da, der sagt, ich habe noch gar keine persönliche Beziehung zu Gott. Ich kenne das überhaupt gar nicht, was dann David alles erlebt hat. In mir hat so ein Geist noch nie gesprochen oder ich kenne Gottes Geist gar nicht. Ich habe auch keine Beziehung zu Gott oder zu Jesus. dann möchte ich an der Stelle einfach auch das Angebot geben, er ist hier und er möchte eine Beziehung mit dir starten. Und er fragt dich auch heute, möchtest du dein Leben ganz nach meinem Wort und nach meiner Weisung ausrichten? Und wenn ja, dann kannst du an der Stelle jetzt einfach die Hand heben und sagen, hier bin ich, ich möchte jetzt Gottes Kind werden. Ich möchte mein Leben nach ihm ausrichten. Ich möchte ganz ihm gehören. Dankeschön. Und bevor wir ins nächste Lied einstimmen, möchte ich uns einfach einladen, dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Einfach auch als eine Unterstützung für die, die ihr Leben Jesus geben wollen. Ich kann das immer mitbeten, weil ich weiß, dass ich das vertiefe und immer neu festmache, was schon ist. Und für den, der das zum ersten Mal spricht, einfach auch eine Unterstützung sein darf, dass ich ihn mitbegleite. So werde ich es jetzt vorbeten und wir beten es als Gemeinde dann einfach nochmal nach. Herr Jesus Christus, danke, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich gebe mein Leben in deine Hände. Du sollst mein Herr sein. Ich wende mich ab von meinem alten Leben und möchte dein neues Leben empfangen. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und führe mich auf dem richtigen Weg, dass ich dir treu nachfolgen kann. Danke, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast und dass ich jetzt dein Kind sein darf. Amen. Ich möchte die Person